ich weiß, mein Rotkehlchen zum Beispiel hat totale Gangster-Vibes. Also das kommt an, alles fliegt erstmal weg. Jeder hat Respekt für diesen Rotkehlchen. Ich finde es total cool.
Reingezwitschert. Der Vogel-Podcast vom NABU. Mit Fabian und Martin.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Reingezwitschert-Fans, zu einer neuen Episode. Es ist mal wieder soweit. Martin und ich, Martin Rümmler, Fabian Karwinkel, sitzen hier im Studio für euch, haben richtig Bock, über Vögel zu reden, wie ungefähr,
jedes
würde ich
Mal
sagen, meine komplette Wachphase. Aber wir sind nicht nur zu zweit.
Ja, wir haben heute noch jemanden zu Gast im Studio, nämlich die liebe Laura Muschiol. Hallo und herzlich willkommen.
Hi, ich freue mich, damit dabei zu sein heute.
Ja, danke, dass du es einrichten konntest, vorbeizukommen, und danke, dass du dich auch bereit erklärt hast, dich unseren Fragen zu stellen. Was wir genau fragen und worüber wir reden, das erfahren wir später. Vielleicht erst einmal zu unserem allseits beliebten Vogelfakt. Wir haben ja die Folge 76 und Fabian sucht meistens einen interessanten, nützen, manchmal unnützlichen Fakt heraus, und ich bin gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
So ist es. 76 Folgen, Martin. Wir sind über die 3 Jahre gekommen mittlerweile.
Ja.
3 Jahre reingezwitschert. Ja, 76 Gramm ist das Höchstgewicht einer männlichen Wasseramsel. Zusammengesetzt durch ihr massives Skelett, was schwerer ist als bei ähnlichen Vögeln, zum Beispiel einen Bachstelze mit den gleichen Maßen ungefähr, die wiegt 22 Gramm, während eine Wasseramsel 76 Gramm wiegen kann. Perfekt an das Leben im Wasser angepasst. Der einzige europäische Singvogel, der unter Wasser tauchen und auch laufen kann. Die haben ja auch so eine Nickhaut wie so eine Art Taucherbrille und suchen dann so kleine Köcherfliegenlarven, die sie dann aus ihrem Köcherpool. Also wirklich süße Art Bachstelzen. Habt ihr dieses Jahr schon gesehen?
Wasseramsel meinst du?
Beides süß.
Also ich weiß nicht, in Brandenburg ist sie, glaube ich, wenn nur auf dem Zug zu sehen. Also ich weiß, in Gesundbrunnen gab es mal eine an der Panke, aber dieses Jahr habe ich noch keine gesehen.
Ja, die an der Panke, die fand ich cool, weil die, also wenn man weiß, wo Wasseramseln sonst leben, ne, das sind so romantische Habitate, ne, so diese kleinen Bäche und alles. Und dann an der Panke saß hier auch so Tetrapacks und ist dann von diesen Tetrapacks getaucht. Und das war so typisch Berlin irgendwie. Okay. Ich liebe die total.
Die war, glaube ich, auch beringt, ne?
Ja, 5-mal oder so.
Stimmt.
Aber
sie war 5-mal beringt?
Ja. Das ist ein bisschen Wolfgang
so funktioniert
Petri
das beringt nicht.
Das war irre, ja.
Eine Farbbringung,
ja.
Oder? Okay.
Ich ja. glaube, 3 auf der einen und 2 Ringe auf der anderen Seite.
Okay, kurz zur Erklärung für euch da draußen. Also eine Beringung ist oft ein Code, wie ein Personalausweiscode. Wenn man den Vogel wiederfängt oder tot findet, kann man anhand der Nummer sagen, wann der Vogel geboren ist, wann er beringt wurde. Aber 5 Ringe heißt, es ist eine Farbbringung. Das heißt, es gibt eine ganz spezielle Kombination von Farben. Zum Beispiel einmal gelb, weiß, rot links und blau, weiß rechts. Und dann weiß man, okay, anhand dieser Farbkombi, den man eben auch ablesen kann, gut, wenn der Vogel nicht in der Hand ist. Das ist bei so einem kleinen Aluring schwer zu sehen. Aber die Farbringe kann man eben auch gut ablesen, wenn man sie sieht. Okay.
Also ihr merkt schon, wir steigen hier sofort ins Thema ein, und ihr merkt auch, Laura ist eine Vogelbegeisterte. Vielleicht kannst du uns noch sagen, welche Verbindung du zum NABU hast.
Also meine Verbindung zum NABU ist eigentlich meine Verbindung zur NAJU, nämlich der Jugendorganisation vom NABU. Und die NAJU macht eben spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche. Und da gibt es verschiedene Gruppen, und eine Gruppe davon ist der Young Birders Club. Das ist für Jugendliche so von 14 bis 21 Jahren. Und da leite ich zusammen mit Manuel und Matthias diese Gruppe und mache ganz viel draußen mit den Teenies.
Also über die Young Birders werden wir später auch nochmal sprechen, oder über den Young Birders Club. Einen kleinen Vogelfakt, einen unnützen, will ich euch auch noch mitbringen.
Ah, Martin, Entschuldigung.
Alles gut. Und zwar Platz 76 war im letzten Jahr bei der Stunde der Gartenvögel. Welcher Vogel? Wisst ihr das zufällig? Also, ne, was die absoluten Meldungen angeht. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. 470 Individuen wurden gemeldet letztes Jahr bei der Stunde der Gartenvögel. Und es war eine Spechtart.
Ein Mittelspecht.
Ja, würde ich auch sagen.
Nee, es war der große Verwandte, der Schwarzspecht.
Der Schwarzspecht, okay.
Genau. Also auch über die Stunde der Gartenvögel werden wir später noch mal ein bisschen mehr reden.
Martin, das war ja eine schöne Überleitung.
Ja, oder? Dafür bin ich ja bekannt. Nein. und ich würde sagen, damit kommen wir zur zuhörenden Frage, die uns heute Frank mitgebracht hat, nämlich per Mail.
Ich lese sie einmal vor. Vielen Dank für euren Vogelpodcast, der sich zumindest einen Teil des Verdiensts anrechnen kann, dass ich 2025 wieder mit dem Vogelbeobachten angefangen habe. Ich habe eine nerdige Frage für euch. Ich höre aus Frankreich zu und möchte deshalb fragen, warum sind deutsche Vogelnamen erheblich unwissenschaftlicher als französische? Dem Klischee nach müssten ja eigentlich die Deutschen wissenschaftlich besonders pedantisch sein. Obwohl ich schon fast 30 Jahre in Frankreich wohne, denke ich bei Artnamen immer noch deutsch, weil sie so viel einfacher zu erinnern sind. Wenn in Deutschland ein Vogel zum Beispiel wie eine Meise aussieht, dann ist es auch eine Meise im Deutschen. Zum Beispiel Kohlmeise, Blaumeise, aber auch Beutelmeise oder Schwanzmeise. Auch wenn das von der Taxonomie her unpräzise und falsch ist. Hier kurz die Erklärung. Beutelmeise und Schwanzmeisen gehören nicht zu der Familie der Meisen. In Frankreich dagegen gibt es neben... Und jetzt übergebe ich an Martin, weil ich wirklich keine französische Grundbildung habe.
Also ich probiere es auch mal. Ansonsten, Laura, glaube ich, du könntest uns auch aushelfen vielleicht. Nee. Also ich fange mal mit den normalen Meisen in Anführungsstrichen an. Ich glaube,
Laura's Blick. Gut. Auf keinen Fall.
Also die normalen Meisen, nenne ich sie jetzt mal, die wären, glaube ich, also entschuldigt bitte meine Aussprache, aber Mésange, würde ich sagen. Mhm. Dann gibt es die Familie der Schwanzmeisen, das sind die Orit. Würde ich jetzt so vorlesen. Dann die Beutelmeisen, das kann man fast herleiten, das sind die Pendulinen. Und die Bartmeisen, die Panüre, würde ich jetzt mal sagen.
Ich nehme es dir ab, deine Aussprache.
Klingt total schön.
Ja, klingt eigentlich schön, ja. Ne? Aber wäre auch schwer zu merken für mich.
Ähnlich ist es bei den Entenvögeln. Warum sind die deutschen Ornis weiterhin so unpräzise? Aus meiner Sicht ist es übrigens ein Vorteil, denn die Deutschen haben deswegen einen einfacheren Zugang zur Ornithologie.
Also ich fand die Frage super, super interessant, weil ich mir darüber noch nie so Gedanken gemacht habe. Aber du, Laura, hast auch schon genickt beim ersten Satz. Du siehst das wahrscheinlich ähnlich wie Frank, dass die deutschen Vogelnamen einfacher zu merken sind als in anderen Sprachen.
Ich habe das erst dann festgestellt, als ich angefangen habe, mich mit den englischen Namen auseinanderzusetzen. Und egal, wo du bist auf der Welt, die englischen Namen sagen dir genau, wie dieser Vogel aussieht. Und bei den englischen Namen ist es zum Beispiel auch so, dass die Schwalben fallen mir noch ein, ne? Mit den Rauchschwalben und den Mehlschwalben. Und das ist eben nicht dann Swallow, sondern Marten. Und so bin ich erstmal darauf gekommen zu gucken, weil ich mich vorher gar nicht damit auseinandergesetzt hatte, dass das zwei unterschiedliche Sachen sind. Mhm.
Ja, das ist interessant, ne? Und ich komme ja nicht aus der Sprachwissenschaft, aber ich habe das mal versucht zu recherchieren. Und historisch ist es wohl so, dass es eine starke Bewegung gab in der Geschichte der deutschen Sprache, Fremdwörter einzudeutschen, weil es so ein bisschen eine leichtere Verständlichkeit geben sollte, weil es die Alltagssprache von der Wissenschaftssprache trennt, also den Zugang erleichtern sollte. Und das ist im Deutschen natürlich sehr viel einfacher, weil wir die Wörter einfach so zusammensetzen können und neue Begriffe schaffen können. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist die Lungenentzündung im Deutschen und in vielen anderen romanischen Sprachen, also Englisch, Französisch und so weiter, ist es die Pneumonia oder da ist der Bezug eben der wissenschaftliche Name die Pneumonia. Und ich glaube, das kann man hier auf die Vogelnamen auch anwenden. Das fand ich eine sehr interessante Frage. Also schön, dass du die gestellt hast. Danke, Frank.
Die Vogelnews.
Die hat uns heute der liebe Martin mitgebracht und ich lese die Schlagzeile vor. Ich habe von den News nichts gehört, gelesen. Simsalabim, mysteriöses Verschwinden von Vögeln. Was steckt dahinter?
Ja, also ich stelle mal die Frage an euch hier im Studio und auch an euch da draußen an den Endgeräten. Stellt euch mal einen intakten, ungestörten Regenwald in Südamerika vor. Was würdet ihr erwarten? Wie sieht die Vogelwelt dort aus? Wie ist die Gefährdungsursache? Also was wäre so euer intuitives Gefühl?
Bedroht, Regenwald. Aber ich soll mir im Speziellen...
Genau, stell dir einfach nur vor, du hast wirklich einen Regenwald, Primärregenwald, da ist noch niemand durchgelaufen, da wird keine Agrarwirtschaft betrieben, nichts, es wird nicht bewirtschaftet. Sind da viele Vögel, sind da wenig Vögel?
Ganz viel Zwitschern, Affengeräusche.
Also ne, man stellt sich ein intaktes Ökosystem vor und würde jetzt eigentlich nicht vermuten, intuitiv, dass dort Vögel auch auf dem Rückgang sind. Und tatsächlich ist es aber so. Es gibt viele Forschungen dazu, viele Artikel dazu, auch aus den letzten Jahrzehnten, dass Vogelforscherinnen und Forscher festgestellt haben, es gibt dort einen Rückgang von Vogelarten. Und zwar nicht nur von Arten, sondern auch von der Masse. Und lange Zeit wusste man nicht, womit hängt das zusammen, weil das ist ja ein intaktes Ökosystem. Es gibt keine wirtschaftliche Nutzung durch den Menschen. Was passiert da? Und ein großer Faktor, der da natürlich zum Tragen kommt, ist das Klima. Also die Klimaerwärmung, ja. Klimaveränderung, weil das etwas ist, was eben auch ungestörte Ökosysteme weltweit betrifft. Und tatsächlich haben sie dann also in verschiedenen Ländern Südamerikas, in Panama, Brasilien, Peru und so weiter, diese Beobachtung gemacht. Und es gab ein Forschendenteam in Brasilien, die wollten das mal wissenschaftlich untersuchen mit einem Experiment. Und sie haben vermutet, dass die Klimaveränderung ja einen Einfluss hat auf die Niederschläge und auf die Temperaturen. Also wir haben ja auch in den Tropen in der Regel Jahreszeiten, also auch wenn die nicht so extrem sind wie bei uns, aber wir haben Regenzeiten und Trockenzeiten und die Klimaveränderung hat einen Einfluss darauf. Also haben sie sich Waldstücke genommen und die bewässert, also mit Sprinklern bewässert, um zu sehen, gibt es dann eine Veränderung in der Vogelwelt. Die Experimente sind noch relativ frisch, also sie haben noch keine Ergebnisse, aber was interessant ist, dass man schon sehen konnte, da gibt es tatsächlich einen Einfluss und zwar vor allem auf die Nahrungsinsekten. Also es gibt Regionen, da betrifft das alle Vogelarten und alle Vogelgilden. Also als Gilde werden ja solche bezeichnet, die bestimmte Nahrungsnischen haben oder bestimmte Ansprüche an das Ökosystem, an den Lebensraum. Aber besonders auffällig war das eben bei insektenfressenden Vögeln, dass dort also ein Einfluss stattfindet. Und hier ist deutlich zu sehen, also Klimaerwärmung macht was mit intakten Ökosystemen überall auf der Welt. Und ja, das ist also wichtig, dass wir da weiter dran forschen und schauen, was wir alles tun müssen, damit wir den Klimawandel und den Artenschwund verhindern können, im besten Fall.
Aber darf ich dazu noch was gerne sagen? Ich war auf Borneo in einem Primärregenwald. Also das ist sowieso total irre, wenn man sich überlegt, man ist gerade irgendwo, wo Dinos schon rumgelaufen sind, ne? Und da war es auch so, dass uns gesagt wurde, die Bäume, die blühen nicht mehr so häufig, ne, weil es viel, viel häufiger trocken ist. Und das ist aber total wichtig, dass die blühen und dann eben auch wegen den Insekten, weil das so ein hochkomplexes Ökosystem ist. Wenn dann da irgendwie was schief geht, dann hat das so viel Einfluss auf die Arten drumherum.
Mhm. Ja. Aber interessanter Fakt, ich wollte nur kurz erklären, dass die Dinos da rumgelaufen sind, du beziehst dich auf das Alter des Regenwaldes, ne? Weil der schon, weiß nicht, 120 Millionen Jahre alt ist oder irgendwas. Ne?
Ja, total spannende News. Auch traurig, muss ich sagen, wenn man bedenkt, dass die Wälder teilweise 120 Millionen Jahre alt sind und wir Menschen es jetzt schaffen, auch diese Gebiete zu verändern. Eine inhaltliche Frage vielleicht noch ganz kurz. Du hast gesagt, manche Stellen wurden beregnet, waren dann dort deutlich mehr Insekten? Also da waren die Verhältnisse dann besser?
Also ich weiß gar nicht, ob Sie das so im Detail untersuchen konnten mit der Insektenvielfalt oder Insektenhäufigkeit. Aber man hat eine Veränderung in der Zusammenstellung der Vogel-Community gesehen.
Ins Positive.
Ins Positive, okay, genau. Ja. Aber das sind erste Hinweise, also da gibt es noch keine Kausalität, das muss also noch weiter untersucht werden und sie wollen das für mehrere Jahre machen, das gab jetzt glaube ich erst ein Jahr.
Okay, spannend. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
Thema der Woche.
Ja, Laura, du hast dich ja schon kurz vorgestellt, was deine Verbindung zum NABU ist. Vielleicht kannst du noch ein bisschen erklären, seit wann du Förderin bist oder welche deine erste Erinnerung an das Vogelbeobachten ist, ob du vielleicht auch beruflich mit Vögeln zu tun hast. Ja, erzähl mal ein bisschen.
Also meine erste Erinnerung so an, dass ich Vögel mal so wahrgenommen habe, nicht so irgendwie so am Rande, sondern so, oh mein Gott, es gibt Vögel. Das war in Lübars auf den Feldern. Und ich bin dort spazieren gegangen und lauf um die Ecke und auf einmal standen da zwei Kraniche. Mhm. Und ich habe noch nie einen Vogel so nah, also so einen großen Vogel auch so nah gesehen. Ne? Und das war so der Moment, wo ich mir dachte, Wahnsinn, also die sind ja hier und ich habe die eigentlich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dann habe ich wirklich angefangen zu gucken, gibt es so Führungen oder wie kann ich denn was lernen dazu? War eine ganz neue Welt für mich und irgendwie bin ich dann immer mehr in diese Thematik reingekommen, habe Leute kennengelernt, die total fit mit sowas sind, die mich dann auch super nett an die Hand genommen haben. Und irgendwann war es dann so, dass ich auch Matthias kennengelernt habe. Das ist einer der Gründer vom Young Birders Club. Der hat mich dann mal mitgenommen, meinte, hey, du fotografierst, vielleicht hast du mal Lust, unseren Teenies was zu zeigen. So, wie kann man denn gut Vögel fotografieren? Ja, und dann bin ich einfach immer mitgegangen, weil das so cool und so nett war. Und irgendwann wurde ich gefragt von Manuel und Matthias, ob ich nicht Lust hätte, die Gruppe mitzuleiten. Und ich war total glücklich darüber, fand das total toll. Und ja, seitdem bin ich jetzt, ich glaube, 1,5, 2 Jahre mit bei der Gruppenleitung dabei.
Ach, wie cool. Also der Kranich ist dein Spirit Bird, kann total man sagen. Auch dein Lieblingsvogel?
Mit. Ich glaube, man ist, wenn man in Berlin-Brandenburg wohnt, ist man irgendwann sehr schnell verwöhnt, was Kraniche angeht. Ja, also ciao, ich sitze halt auf dem Balkon und habe dauernd Kraniche über mich ziehen. Das ist, wie es ist. Wasseramsel ist auch ganz hoch bei mir im Kurs tatsächlich.
Okay. Wir kommen noch zu einem kleinen Icebreaker, um das ganze Gespräch noch lockerer zu machen, obwohl es schon sehr locker ist. Ne? Aber bevor wir das tun, unser kleiner Werbeblock. Jetzt kommt Werbung.
Natürlich, sicher, humorvoll. Das ist die neue Ritex-Aktionspackung. Gut zu Vögeln, mit kleinen Blaumäuschen drauf, die Ritex pünktlich zur Stunde der Gartenvögel vom 8. bis 10. Mai in den Handel gebracht hat. Die limitierte Aktionspackung kombiniert nachhaltige Qualität mit einem kleinen Augenzwinkern. Und da finde ich, passt dieser Spruch wirklich super gut. Oder auch Fummeln für die Hummeln, was damals war, wirklich nicht schlecht.
Sehr kreativ. Auf jeden Fall perfekt für alle, die nicht nur Wert auf sicheren Schutz bei der Verhütung legen, sondern auch von unseren heimischen Vögeln. Und in jeder Packung gibt es 8 Ritex Pro Nature Classic Kondome, klassisch, zuverlässig und angenehm. Und zusätzlich 2 Ritex Pro Nature Feeling Kondome gratis dazu. Die sind extra dünn für intensivere Nähe und ein natürliches Empfinden.
Ja, warum jetzt Pro Nature? Der Naturkautschuk-Latex, der für Ritex Pro Nature Kondome eingesetzt wird, stammt zu 100% aus FSC-zertifizierten Anbauflächen und ist damit ökologisch und sozial nachhaltig gewonnen worden. Ritex setzt zur Produktion auf 100% Ökostrom nach Eco-Energy Standard und kompensiert den CO2-Ausstoß beim Erdgasverbrauch durch ÖkoPlus-Klimazertifikate. Also da kann man nicht viel meckern.
Und bei der Verpackung ist es nicht anders. Die wird zu 100% aus Recyclingmaterial hergestellt und ist somit besonders umweltfreundlich. Mit Gut zu Vögeln setzt sich Ritex zusammen mit uns, dem NABU, für den Vogelschutz ein und unterstützt das Engagement unseres Vereins mit 10.000 Euro aus dem Verkaufserlös dieser Aktionspackung.
Ja, danke an der Stelle, muss man sagen. Und auch danke, dass ihr uns unterstützt hier bei dem Podcast. Das freut uns riesig. Also guckt vorbei bei eurem Drogerie, bei eurem Verbrauchermarkt. Findet ihr die Pro Nature Kondome mit den kleinen Blaumäuschen drauf. Premium-Qualität, hergestellt von Ritex in Bielefeld.
Ende der Werbung.
Ah ja, und lieber Fabian, du zückst dir schon das Marmeladenglas. Du hast uns ein kleines Icebreaker-Spiel vorbereitet und ich bin schon ganz gespannt, was wir jetzt raten, rätseln und sagen dürfen.
Ja, ich freue mich da sehr drauf. Nachdem ich immer in der Werbung Naturkautschuk-Latex sage, habe ich hier so kleine Zettelchen von euch vorbereitet. Ich werde auch mitspielen und das sind einfach kleine Fun Facts, kleine Infos über Vögelchen, die ihr vorlesen könnt.
Mehr, okay, mehr wahrscheinlich Zungenbrecher.
Möglicherweise könnte das sein.
Gekündigt.
Okay, ich gebe das Glas einfach mal weiter. Ihr zieht euch einen Zettel und das machen wir dann ein, zweimal.
Okay, hast du dir schon eingezogen? Wir machen ja auch gleich wieder unser ASMR, wenn wir schon dabei sind.
Zieht euch mal direkt 2.
Ah, das ist gut.
Oh nein. Ich habe einen Endgegner reingebracht und den habe ich gezogen. Nein!
Ja, so muss das sein. Du bist ja dann auch der Icebreaker-Host, ne? So, ich lasse das Glas erstmal bei mir stehen.
Ja, lass es mal bei dir stehen.
Wer soll denn anfangen?
Laura, möchtest du anfangen? Ladies first. Oh.
5 linke, flaumfedrige Fittisse fischten flirrend flüchtige, flatterhafte Fliegen vom flach fließenden Flussufer.
Nicht schlecht.
Das war schön. Okay, ich muss erstmal hier meinen Zettel aufmachen. Okay, oh, meine Brille ist ja schon so schlecht. Okay, wir haben was mit K. Kehlig keckernde Kleiber kleben kleckernd kleine Kleikleckse an klippige Kiefern.
So passiert es manchmal. Okay. Ja, jetzt kommt mein Zettel. Ich zeige euch den mal schon mal.
Oh Gott. Ach, ist ja ein Roman.
Oh Mann, ich hatte gehofft, ihr zieht den. Gut. 3 durstige Drosseln droschen drollig durch dornige Deutzien, während 3 drängelnde dunkelgraue Dohlen durch dichte Dickichte drängten und 3 dickköpfige 3-Zehen-Möwen durch dröhnende, düstere Dünen drifteten. Derweil durchdrangen 3 dreiste Distelfinken duftende, dürre Distelwiesen und 3 draufgängische Drongos drehten durch dämmerige, dramatisch dunstige Dschungel.
Okay, da sind ganz viele Begriffe drin, die ich mal googeln müsste. Was sind denn Deutzien?
Das sind Pflanzen.
Okay, schön.
Wie eine Rilke, ne?
Fast. Ja, stimmt.
Ja, und Drongos, das sind so Vögel, die gibt es bei uns heimisch nicht, aber super intelligent. Haben wir in der Folge mit Melanie Rabe ging es um Drongos, die Warngeräusche imitieren von Erdmännchen und die so ein bisschen verkackeierten. Okay, gerne noch einen Zettel, wenn ihr Lust habt.
Ja.
Ich habe Buchstabe A. 8 agile Amseln aßen abends alte, aromatisch angegammelte Äpfel.
Krieg gleich Appetit, das klingt gut. Okay, ich habe den Buchstaben Z. 12 zünftige Zaunkönige zankten sich zwitschernd zwischen zitternden Zweigen um 2 zuckersüße, zerdrückte Zwetschgen.
Okay, ich würde sagen, einen machen wir noch.
Ja. Achso, du brauchst das Glas, warte. Ich werf dir den mal rüber, ja?
Okay.
So, jetzt muss ich immer meine Wurffähigkeiten... Ich werfe dir gleich zwei zu, für den Fall. So.
Okay. Ja, ich habe eingefangen. Okay. Steilstruppige Starre stotterten selten still. Stattdessen schnattern die ständig stürmisch durchs stäubige Straßenstück, statt stillzustellen.
Nee. Aber gut.
Ja.
Okay, ich habe...
Du hast heimlich geübt, ne?
Ja. Steilstruppige Starre stottern selten still. Stattdessen schnattern die ständig stürmisch durchs staubige Straßenstück, statt sich stillzustellen. Oh Gott, der ist schlimm, weil...
Der ist schlimm,
ST
aber schön.
Und S...
Mhm. Das wäre okay. Mein Endgegner.
So. Seid ihr warm?
Wir sind warm. Ich glaube, jetzt sind unsere Zungen auch warm.
Ja.
Ja, sehr gut.
Ja, dann kommen wir doch mal zum Young Birders Club. Den hast du ja schon ein paar Mal angeteasert. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, was ist der Young Birders Club eigentlich?
Also die Idee vom Young Birders Club war damals, dass man Jugendlichen die Möglichkeit bietet, sich nicht nur mit Gleichaltrigen, sondern auch Gleichgesinnten zu treffen und gemeinsam rauszugehen und alles Mögliche rund um Vögel zu lernen. Also das geht ja ganz basic los mit der Bestimmung so durchs Fernglas, mit den Rufen, bis hin wirklich, muss man sagen, zum wissenschaftlichen Arbeiten, zum Kartieren. Es ist ja schon so, das habe ich damals auch festgestellt, wenn man so draußen unterwegs ist, trifft man eben doch eher ältere Leute so an den typischen Orten. Das ist gar nicht irgendwie abwertend gemeint, aber das macht ja was mit einem, wenn man dann irgendwie so als junger Mensch auf so eine Gruppe von älteren, hochprofessionellen Leuten zugehen soll. Ne? Das schüchtert ja auch so ein bisschen ein. Und voneinander lernen macht ja auch nochmal ganz anders Spaß, gerade wenn es so Leute im eigenen Alter sind, mit denen man sich dann vielleicht auch nochmal irgendwie außerhalb von unserem Programm treffen kann. Und genau, da einfach so ein Safe Space, so eine Wohlfühloase schaffen für die Jungvogelbegeisterten Leute.
Das klingt toll. Ich hätte mir sowas damals auch gewünscht.
Absolut.
Wie ist das? Ist das was Berlin-typisches oder macht das die NAJU andernorts auch? Weißt du das?
Also ich weiß, dass es in Hamburg und zum Beispiel auch in Erfurt auch einen Young Birders Club gibt. Mhm. Also es macht schon Sinn, mal zu gucken, ob es in der eigenen Region so ein Angebot gibt.
Schön. Ich habe in Münster auch mal einen gemacht.
Ja?
Weil ich betreue eine Kindergruppe und das ist so 6 bis 12 Jahre. Und wir haben mittlerweile Kinder, die einfach seit 5 Jahren dabei sind und die jetzt 14 sind. Und das ist ein Alter, finde ich, das ist sehr schwierig abzuholen. Aber gerade da kann man so mit so einer Gemeinschaft und was du sagst beim Young Birders Club, genau das funktioniert dafür bei Jugendlichen extrem gut. Diese, wir gehen zusammen raus, ich mache das mit meinen Kumpels so und meinen Freunden und das ist wirklich, wirklich schön. Und ich habe in Münster ein Bringungstreffen gemacht, wo ich das versucht habe zu initiieren und es waren auch irgendwie 15 Jugendliche da. Es war richtig, richtig schön. Ich würde sagen, da gibt es vielerorts Möglichkeiten und Fotografie war auch bei vielen der Einstieg in dieses Thema, die dann auch bei Social Media unterwegs waren und über Fotografie dann an die Vögel gekommen sind und dann total kleben bleiben bei den Birds, weil das gibt einfach so viel her. Also super Aktion, finde ich.
Also ihr beiden arbeitet ja auch viel mit Kindern und Jugendlichen. So, was ist euer subjektiver Eindruck? Würdet ihr sagen, das Birding, also die Vogelbegeisterung, wird jünger und häufiger oder hat das mal damit zu tun, dass wir das irgendwie mehr in Medien sehen?
Also ich frage mich das schon auch. Also ich habe jetzt nie Zahlen irgendwie gefunden, die sagen so, ja, das wird jetzt irgendwie voll das junge Leute-Hobby, ne? Und dann hast du auf der einen Seite auch wieder so Nachrichtenartikel, die sagen, Schüler tun sich immer schwerer damit, Vogelarten zu bestimmen. Aber in meiner Bubble kann ich sagen, ist das total das Ding. Also wir haben wirklich unsere Touren, da sind bis zu 15 Jugendliche, in unserer Signalgruppe sind über 40 Leute drin. Und wenn man sich dann mal so ein bisschen anderweitig umschaut, jetzt ab von diesen typischen Begegnungsstätten, dann findet man wirklich auch junge Leute, auch auf Social Media eben. Ne?
Schönes Stichwort, Social Media und Apps. Würdest du sagen, Fluch oder Segen?
Ich bin selber total dankbar, dass ich diese schweren Bestimmungsbücher, die ich zu Hause habe, nicht mit rausschleppen muss.
Ja.
Bin ich ganz ehrlich. Und ich finde das auch total cool. Gerade jetzt im Frühling muss ich mein Gehirn erstmal wieder programmieren. Ne? Manche Sachen vergisst du, dann stehst du da, denkst dir, oh verdammt, was war das jetzt? Dann hole ich das Handy raus, kann es kurz aufnehmen, kann mir einmal kurz anschauen, wie der Ruf aussieht. Hilft mir immer total. Mhm. Und die App sagt mir noch, könnte dies oder jenes sein. Und dann, ah ja, stimmt. Also das finde ich super.
Finde ich auch. Ich habe auch letzte Woche mal noch einen Mittelspecht singen hören. Und ich weiß, ah, war es der Mittelspecht? Oder war es jetzt doch irgendwie ein Habicht oder so? Und dann ist es natürlich cool, wenn man das nachgucken kann. Andererseits, finde ich, ersetzt es nicht das Buch. Ich liebe es trotzdem noch, in Büchern rumzublättern. Und was du vorhin gesagt hast, Laura, jemanden zu haben, der einen mit rausnimmt. So, ich glaube, das diese Gemeinschaft zu haben, gemeinsam was zu entdecken. Ne, der eine findet die Art und der andere eine andere. Und jemand weiß vielleicht gut, kennt sich gut aus mit den Stimmen. Ein anderer ist fit, macht tolle Fotos von der Exkursion. Also ich finde, da ist richtig viel Potenzial, wenn man zusammen unterwegs ist.
Und es hat halt auch schon so ein bisschen eine Kehrseite, weil sensible Orte, die verbreiten sich halt auch schneller, ne? Mhm. Und da muss man aufpassen. Ich sehe das, dass Leute dann so in der Aufregung, und ich verstehe diese Aufregung total, aber manche vergessen dann, dass das immer noch ein Tier ist, was sie vor sich haben, ne? Und dass das einen Effekt hat, wenn man da jetzt irgendwie zu nah rangeht oder zu laut ist. Und wenn du dann irgendwie mit dem Handy in eine Konifere reinkrabbelst, um Eulen zu fotografieren, dann gibt das unfassbar viele Likes auf Instagram. Mhm. Also man hat das Gefühl, ja, die Leute finden es gut. Aber es ist halt totaler Mist, ne?
Man erkennt auch oft am Ausdruck, gerade bei Waldohreulen, ob die Eulen gestresst sind oder nicht.
Oder bei Sperlingskraut auch.
Ja. Also ne, achtet da mal drauf. Ist jetzt, glaube ich, schwer zu vermitteln, wie sie auszusehen haben, wenn sie gestresst sind. Aber ja, sucht das mal in der Suchmaschine eurer Wahl. Ich habe noch eine Frage. Du hast ja kurz erwähnt, dass ihr auch Vogelzählungen macht. Ihr nehmt doch auch am Adebar 2-Projekt teil, ne?
Genau, letztes Jahr haben wir für den Young Birders Club ein TK-Viertel. Also TK-Viertel habt ihr vielleicht schon mal erklärt, ne? Das sind diese Quadranten, die man hat und dann bearbeitet. Und da hatten wir direkt mitten in Berlin einen Tiergarten, mhm, und sind dann da teilweise zusammen losgezogen. Es gab aber auch diese 20 verschiedenen Routen. Jeder konnte sich eine picken, die gut gepasst hat. Und großes Highlight war, dass wir zusammen im Tiergarten abends die Eulen kartiert haben.
Schön.
Und wir hatten tatsächlich dann auch ein rufendes Männchen. Und für manche war das wirklich das erste Mal, dass die sowas erlebt haben. Und man hat gesehen, wirklich auch so Leute, die sonst eher introvertiert waren und eher ruhig waren, in dem Moment ist das so aus denen rausgebrochen und die waren so begeistert. Es ist so schön zu sehen.
Schön. Welche Eule war das?
Der Waldkauz.
Der Waldkauz. Ja. Toll.
Ich finde auch, also man kann bei Social Media die tollsten Sachen sehen oder im Internet oder in Büchern, aber wenn man seine erste Eule sieht oder seine erste, wie du berichtet hast, von deinem Kranich oder seinen ersten Eisvogel nah oder dann, keine Ahnung, es kann auch einfach die Heckenbraunille sein oder der Hausspärling, das macht schon irgendwie was mit einem, wo man so denkt, ja, okay, das ist es wert zu schützen, das ist wert, sich dafür zu interessieren, mehr darüber zu erfahren, und das haben wir ja schon ganz oft gepredigt. Glaubt mir, wenn ihr anfangt mit diesem Hobby, und das sagen uns und geht wahrscheinlich dir ähnlich, Laura, immer mehr Leute, Vogel gucken, und das sagt wahrscheinlich jeder über sein Hobby, aber ich würde sagen, Vogel gucken nochmal im Speziellen hat echt das Potenzial, dich richtig reinzuziehen in so einen total spaßigen Sumpf an, ich will mehr wissen, ich will mehr sehen, es macht richtig Spaß.
Und ich finde gerade, also ich würde mich manchmal noch zurückwünschen an die Anfangszeit, weil so viele neue Vögel, ne? Du entdeckst ja alles das erste Mal, ne? Das macht so viel Spaß. Dann stellst du fest, so, oh mein Gott, ich kann jetzt den Buchfinkenruf plötzlich, ne? Dachte ich, werde ich nie lernen. Und du hast so viele Erfolgserlebnisse und du lernst deine Nachbarschaft nochmal ganz neu kennen. Ich habe irgendwann gemerkt, ich habe Stieglitze vorm Fenster. Die waren da bestimmt schon 5 Jahre. Ich wusste es nur nicht. Und
du nimmst
Morgens,
viel mehr wahr.
Ja. Es ist total schön.
Und apropos Nachbarschaft kennenlernen, eine gute Möglichkeit ist nämlich auch die Stunde der Gartenvögel, die ja bald ansteht.
Martin, du hast echt die smoothesten Überleitung, wirklich.
Aber da wird man ja quasi gezwungen, im besten Sinne, dass man sich mal eine Stunde Zeit nimmt, zum Beispiel eben seine Nachbarschaft kennenzulernen. Du hast ja sicherlich auch schon mal teilgenommen. Hast du Tipps an Leute, die vielleicht zum ersten Mal teilnehmen wollen bei der Stunde der Gartenvögel?
Ich glaube, also das Wichtigste ist, dass man wirklich sich mal erlaubt, sich darauf einzulassen, ne? Also sich eine Stunde irgendwo hinzusetzen und dann auch mal zur Ruhe zu kommen. Und so ist ja gar nicht so typisch, dass wir uns diese Zeit heutzutage nehmen, ne? Ja, aber sich dann einfach mal darauf einzulassen und einfach mal zu gucken, wer kommt denn so vorbei? Am besten Fall irgendwie ein Futterspender. Das macht es immer spannender, weil du dann gleichzeitig noch so dieses Verhalten beobachten kannst. Ich weiß, mein Rotkehlchen zum Beispiel hat totale Gangster-Vibes. Also das kommt an. Alles fliegt erstmal weg. Jeder hat Respekt für diese Rotkehlchen. Ich finde es total cool.
Oft ist es die Rolle der Grünfinken bei mir.
Ah ja, cool.
Ja, und das sind nicht nur die Vögel der Nachbarschaft. Manchmal gibt es ja auch ganz seltene Arten. Ich glaube, im letzten Jahr waren es 204 Arten, die insgesamt gemeldet wurden. Und ich erinnere mich, du hast vor ein paar Jahren mal mit administriert, Fabian, dass du, glaube ich, eine Schwarzbrustdrossel bestimmt?
Also eine asiatische Drosselart, wo alle dachten, okay, das war jetzt irgendwie ein... Sieht aus wie eine Amsel, aber irgendwie ist der untere Bauch total orange. Also ist das irgendwie jetzt eine Fehlmorphe? Aber dann war irgendwie klar, nee, das betrifft schon das ganze Gefieder. Oder ich erinnere mich an einen Hausgimpel mit tollem Foto. Also wir fordern natürlich, wenn solche Sachen gemeldet werden, dann wird das in der Regel entweder auf Null gesetzt wenn die Person sich nicht sicher ist. Oder manchmal, so war es auch beim Hausgimpel, gibt es tatsächlich ein Foto. Beim Hausgimpel war es ein brillantes Foto von diesem Vogel. Auch passte alles mit den Metadaten und so. Und es ist ein amerikanischer Singvogel, der dann an einem Futterhaus saß. Möglicherweise aus irgendeiner Voyere ausgebrochen, ist nicht...
Das, ja, das weiß man immer
sagen,
nicht richtig.
Hatte keinen Ring, aber es war sehr interessant.
Oder auch der Schwarzstorch am Gartenteich, wo auch erstmal, also nee, das kann ja wohl nicht sein. Und dann gab es aber das Beweisfoto.
Ja, wir hatten ein Jahr total viele Schwarzstörche, die in irgendwelchen Gartenteichen saßen und da anscheinend irgendwie Fische gefressen haben.
Na, also es geht ja vornehmlich zwar um Siedlungsvögel, aber ihr seht, man kann auch ganz viele andere Sachen entdecken. Wie du schon sagst, Laura, wenn man sich auch die Zeit nimmt, einfach mal eine Stunde in Ruhe irgendwo zu beobachten. Und ich finde, das ist ein guter Appell. Also geht raus, tut euch Gutes, tut euren Mitmenschen Gutes. Ja, geht Vogel und Natur beobachten. Und
ich finde ja auch, man kann sich es auch gemütlich machen da. Also es ist Frühling, dann im besten Fall scheint die Sonne. Dann nimmt man sich eine Decke mit, nimmt sich ein paar Lieblingskekse mit, nimmt sich Tee mit, nimmt sich Freunde mit, die da Bock drauf haben. Und dann ist das so eine richtig schöne Erholungsstunde gleichzeitig, ne?
Ich finde auch, es ist wichtig, macht euer eigenes Tempo. Das ist keine Competition, wie man so sagt. Ne, klar, man verfällt leicht in dieses, oh, wie viele Vögel hast du schon gesehen? Welche hast du gesehen dieses Jahr und so weiter? Aber es geht um euch, es geht um die Vögel um euch herum. Also genießt es einfach, nehmt es bewusst wahr und macht es einfach aus Spaß und Freude daran.
Absolut. Ihr müsst da nicht um 5 Uhr aufstehen. Hat was Magisches, wenn man zum Sonnenaufgang rausgeht. Das kann man natürlich sagen, aber macht es, wie ihr mögt, wie Martin sagt, in eurem Tempo. Aber wo du gerade sagst, so, ne, wer hat die meisten Arten, das ist doch bestimmt auch, gerade bei meiner Erfahrung ist so bei den jungen Jugendlichen, ich habe auch einen kleinen Bruder, da ist es schon so, ja, den habe ich gesehen, den hast du nicht gesehen oder sowas. Gibt es das auch bei euch?
Ich weiß gar nicht tatsächlich, ob da, also natürlich spielt das so ein bisschen mit rein. Jetzt ist es ja auch so, dass wir, einige unserer Jugendlichen gehen ja dann zum Beispiel auch nach Skagen für ein paar Monate, ne, machen da irgendwie ein Praktikum.
Was ist das? Wo ist das?
Das ist eine Vogelstation. Eine ganz bekannte Vogelstation oben im Norden und da wird dann beringt, da wird dann geschaut im Frühling und im Herbst, was zieht durch, da wird groß gezählt. Das ist richtig wissenschaftliches Arbeiten und wir sind total stolz, dass einige unserer Teenies da oben, also das sind hart umkämpfte Plätze, die sind dort gewesen und dann haben wir ein Feedback bekommen von dort oben, wie toll die das gemacht haben, wie viel Verantwortung die übernommen haben. Also gerade Cora zum Beispiel ist eine bei uns, die da wirklich ganz viel Eindruck auch hinterlassen hat. Und ne, dieses Beringen zum Beispiel, das merke ich schon, dass man Vögel beringen kann mal, das ist ein totales Ding. Aber so wird total viel auch zusammen rausgegangen und dann wird eben zusammen geschaut. Und das ist auch so, also wir vom Leitungsteam sind zwar mit, aber wir stellen uns jetzt nicht dahin irgendwie und halten einen Vortrag, sondern...
Alle jetzt nach rechts gucken, da ist das und das, jetzt nach links gucken. So ist es wahrscheinlich nicht.
Überhaupt nicht. Und das ist auch so, ne, wenn jemand mal was nicht weiß, dann wird da gar nicht irgendwie doof drauf reagiert, sondern es ist immer irgendwie einer gerade daneben und der kann das dann einfach kurz erklären und das ist überhaupt kein Ding.
Also ich kann nur an alle da draußen appellieren, falls ihr Nachwuchs habt, falls ihr Kinder im Bekannten, im Familienkreis habt, guckt mal, ob die NAJU vor Ort, also die Naturschutzjugend, den Young Birders Club etabliert hat oder vielleicht auch andere Formate, die in die Richtung gehen und fördert das die Begeisterung und die Motivation unserer neuen Generation, sich mit den Vögeln zu beschäftigen.
Absolut, aber auch in jedem Alter. Also ihr habt gehört aus dieser Folge, glaube ich, das kann man mitnehmen. In der Gemeinschaft macht das richtig viel Spaß, man lernt extrem viel. Guckt doch mal, ob es bei euch eine NABU-Gruppe gibt, ob es irgendwelche Exkursionen, ob ihr da mal mit könnt. Und ich bin mir ziemlich sicher, der Funke springt häufig über.
Und der erste Anlass könnte vielleicht die folgende Stunde der Gartenvögel sein.
NABU-Gezwitscher.
Gute Überleitung. Nicht schlecht.
You're welcome.
Also, die Stunde der Gartenvögel. Ihr habt es gehört, die steht an vom 8. bis zum 10. Mai. Immer das zweite Maiwochenende übrigens. Veranstaltet vom NABU und dem bayerischen Partner, dem LBV. Also macht euch bereit, zählt an diesem Wochenende eine Stunde lang Vögel. Das macht ihr im Siedlungsraum, also fahrt jetzt nicht in ein Vogelschutzgebiet und macht da eure Runde, sondern ihr bleibt an einem Punkt in einem Siedlungsraum und zählt Vögel. Sachen werden nicht doppelt gezählt, sehe ich also eine Kohlmeise und danach nochmal zwei Kohlmeisen, ist die höchste Anzahl, die ich gleichzeitig gesehen habe. Das Wichtige, also zwei Kohlmeisen, nicht drei. Das Ganze könnt ihr auch über die App melden. Also da gibt es auch eine ganz coole kleine Anwendung. Dann läuft da so ein kleines Vögelchen und dann könnt ihr mit der App zählen. Generell aber auch über die Meldeformulare im Internet. Bis zum 18. Mai könnt ihr da melden über das Online-Formular oder über die App. Es gibt auch die Schulstunde der Gartenvögel. Die ist vom 4. bis zum 8. Mai. Vielleicht vor allem für die Pädagoginnen und Pädagogen für euch interessant. Also habt Spaß dabei, nehmt euch die Zeit, wie Laura das gesagt hat. Und wir hatten letztes Jahr 1,1 Millionen Vögel mit 58.000 Leuten, die mitgemacht haben. Lasst uns das toppen dieses Jahr. Also macht mit, ich fasse nochmal zusammen, 8. bis 10. Mai. Melden könnt ihr über die NABU Vogelwelt App bis zum 18.05. Genauso über das Online-Formular kostenlos beim NABU. Die ganze Aktion ist natürlich auch komplett kostenlos. Nicht mehr postalisch, das gibt's nicht mehr. Das wurde eingestellt aus nachvollziehbaren Gründen. Und seid dabei. Wir freuen uns, wenn wir hier berichten können, dass die Zahlen getoppt worden sind.
Und dann haben wir noch eine Aktion für euch. Ihr wisst ja, in der EU, in der Europäischen Union gibt es viele Gesetze, viele Verordnungen und viele wichtige Umwelt- und Naturschutzgesetze geraten immer wieder und immer weiter unter Druck. So auch Gesetze, die die Natur schützen sollen und die Arten, die darin leben und letztendlich natürlich auch uns Menschen. Und gerade unter irreführenden Schlagworten wie Vereinfachung oder Bürokratieabbau sollen eben genau diese Schutzregeln für kurzfristige Profite aufgeweicht werden. Ja, und das sind Regeln, die wir über Jahrzehnte erkämpft haben und die wichtig sind und die mit einem Mal verloren gehen können, vielleicht für immer sogar. Und das hat natürlich drastische Folgen für uns alle. Und deswegen unterstützt unsere Petition Hands of Nature und sagt klar, Hände weg vom Naturschutz. Wenn ihr diese Petition unterstützen wollt und wenn ihr euch darüber informieren wollt, dann schaut doch mal vorbei unter nabu.de/Hände weg.
Macht das am besten sofort, denn wir haben schon mal über die europäischen Richtlinien gesprochen und das klingt so weit weg, aber ohne die Vogelschutzrichtlinie beispielsweise wären wir 10 Schritte zurück und da würde es den Arten noch viel mieser gehen, als es sowieso schon Rückstände gibt. Also bitte gebt ein nabu.de/Hände weg und macht mit.
Und damit lassen wir die Folge ausklingen mit unserem Vogel des Tages. Fabian sucht schon eifrig nach der Audiodatei, die er uns jetzt vorspielen wird.
Warte, kein Stress, Martin.
Soll ich mich trauen zu fragen, Laura? Hast du eine Vermutung?
Machen nochmal, das war der Gesang.
Kleiner Tipp, wir haben heute schon über die Art gesprochen. Also du sogar.
Und ich würde sagen, damit du es nicht direkt allen vorwegnimmst, lese ich nochmal ein kleines Kapitel aus dem NABU-Vogelbuch vor und versuche den Namen nicht zu sagen dabei. Das Kapitel heißt Kunstvoll. Bauen ihre Nester an die Außenseite von Gebäuden, meist an die Fassade direkt unter dem Dach. Es wird aus bis zu 1500 gesammelten Lehmklümpchen zusammengeklebt und besitzt anders als das Nest der Piep nur einen schmalen Eingang. Über wen könnten wir heute reden? Vielleicht geben wir noch so ein paar Infos, bevor du auflösen darfst, Laura.
Also die Art ist natürlich klar Kulturfolgerin in unseren Siedlungen. Und Gebäude sind gewissermaßen der Ersatz für den Naturlebensraum. Und ich meine, meiner Information nach, ist der einzige natürliche Lebensraum dieser Art sind die Kreidefelsen auf Rügen, wo die Art noch vorkommt und dort in den Klippen brütet.
Was sehr cool ist an diesen weißen Kreidefelsen, dieser Vogel, der auch weiß.
Weiß ist irgendwie die Farbe dieser Art.
Wie Kreide.
Kreide wie Mehl. Okay. Mehlweiße Bauchsäure, das muss ich jetzt irgendwie rausprusten. Ja, ich glaube, es ist jetzt ganz klar, in welche Richtung das geht. Also Lehmnester an Gebäuden, mehlweißer Bauch. Wir haben nämlich, Laura, löst doch gern auf.
Die Mehlschwalbe.
Die Mehlschwalbe, genau. Die du ja im Englischen schon gesagt hattest, Martin heißt.
Ja, ein bisschen
ne?
wie du.
Ja, genau, richtig, wie ich eigentlich.
Den Gag finde ich bei der Uferschwalbe auch immer gut, dass das quasi, wenn man es deutsch ausspricht, St. Martin.
Ja, St. Martin
stimmt. Finde ich lustig.
Und ich finde, Mehlschwalben hast du auch so, wenn du auf einer Brücke irgendwo stehst und die dann da so langfliegen, dann siehst du, wenn die Sonne gut steht, was für ein schönes Blau die eigentlich haben.
Total, ne? Das schillert.
Dieser Kontrast auch zu den weißen Bürzel, wenn man sie von oben sieht, zum Beispiel auf der Brücke.
Das ist auch das beste Unterscheidungsmerkmal zu anderen Schwalben. Also Bürzel, was Martin sagte, der Bereich quasi unter dem Rücken, da, wo der Rücken aufhört, bevor der Schwanz anfängt, der ist bei den Mehlschwalben ganz weiß. Und das ist ein super Unterscheidungsmerkmal, weil die Rauchschwalbe hat ja auch einen weißen Bauch, auch wenn sie so ein bisschen rot hat an der Kehle. Das sieht man dann beim Flug nicht gut. Aber die Rauchschwalbe ist oben dunkel, während die Mehlschwalbe eben diesen weißen Bürzel hat, der total kontrastreich ist.
Und ihr könnt der Mehlschwalbe natürlich helfen, indem ihr zum Beispiel Kunstnester anbringt. Wenn ihr vielleicht Mehlschwalben in der Nähe habt, dann könnt ihr also solche künstlichen Nestnäpfe kaufen, aus Holzbeton zum Beispiel. Ihr könnt Lehmpfützen anlegen. Das ist auch ein großes Problem, Versiegelung und so weiter, dass sie also natürlicherweise kein Lehm mehr finden. Und vor allem, was, glaube ich, ganz wichtig ist, Toleranz üben. Denn vielfach verschwinden die Mehlschwalben, weil sie ungern gesehen sind an Balkonen, an Hausfassaden, weil sie ja doch auch ein bisschen Dreck hinterlassen. Also ein Appell an die Mehlschwalbe, ein ganz, ganz süßer Vogel. Ich liebe sie, ich hatte sie auch mal auf dem Balkon. Und morgens,
das schneiden wir so raus. Ein Appell an die Mehlschwalbe, ich liebe sie.
An euch da draußen natürlich, dass ihr die auch lieben lernt, die kleine Mehlschwalbe.
Liebt Martin, bitte zurück.
Ja, und damit lassen wir nochmal die Mehlschwalbe ertönen zum Ausklingen. Ja, liebe Laura, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du uns von den Young Birders und von der neuen vogelbegeisterten Generation berichtet hast. Und ja, gerne würden wir dich zu einem gegebenen Anlass nochmal einladen, wenn das passt. Oder vielleicht auch die Kollegin Cora, die du erwähnt hattest. Also ein kleiner Shoutout an dich, Cora. Vielleicht hast du ja mal Lust. Ansonsten, wenn ihr mehr erfahren wollt zur Mehlschwalbe und zur heutigen Episode, dann schaut mal beim Instagram-Account vom NABU vorbei. Da gibt es noch mehr Infos und mehr Content.
Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Es hat total Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn man hier öfter auch noch von unseren Teenies hört, die ja total viel zu erzählen haben.
Also spread the word, motivier sie, dass sie doch mal vorbeikommen mögen und wir freuen uns drauf.
Und damit wünschen wir euch alles, alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen aus der Folge. Geht raus, guckt euch die Vögelchen an.
Ja, und wenn ihr keine Folge oder keinen Zungenbrecher mehr verpassen wollt, dann aktiviert das Glöckchen bei Spotify, abonniert uns, sagt es weiter, gebt uns Feedback, schreibt uns an vogelpodcast@nabu.de und wir freuen uns auf eure Anregungen und euer Feedback.
Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut.
Und viel Spaß beim Zählen.
Viel Spaß beim Zählen, genau, seid dabei. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Das war Reingezwitschert. Der Vogelpodcast vom NABU. Eine Produktion des NABU. Neue Folgen findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Übrigens, mehr zum Thema Vogelschutz findet ihr auf unserer Website nabu.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Thank you.